Guten Morgen. Ich freue mich, mal hier zu sein, wieder, und möchte am Anfang die Frage beantworten, die mir gestellt worden ist: In Agendorf ist genauso warm wie hier in Erdingshausen. Wir haben einen langen Text gehört, war vielleicht ein bisschen viel, über den genau möchte ich heute aber auch predigen. Es geht darum, dass die Freude in Christus trotz Schwierigkeiten, dass uns das nochmal ganz neu vor Augen gestellt wird. Darum soll es heute gehen. Freude ist das Wort, was im Philipperbrief mit am meisten vorkommt. Ich denke, das ist der Inhalt, die Ausrichtung, die Idee und das Ziel auch dieses Briefes. Wir finden das 16 Mal in den gut 100 Versen, die der Philipperbrief hat. Den Abschnitt, den wir gelesen haben, der kommt oder folgt direkt auf die Einleitung, auf dieses Proömium, wie das so auf theologisch, griechisch, altgriechisch, glaube ich, heißt, was Paulus eigentlich in jedem Brief voranstellt, außer beim Galaterbrief. Und dieser Prolog, diese Einleitung, die wir hier lesen, die macht nochmal deutlich, wie verbunden, wie eng verquickt Paulus mit dieser Gemeinde gewesen ist. Vers 3, ich danke Gott, so oft ich an euch gedenke. Vers 4, in meinen Gebeten für euch. In Vers 5, für die Gemeinschaft im Evangelium, die ich mit euch habe. Vers 7, weil ich euch, damit meint Paulus die Philipper, in meinem Herzen habe. Vers 8, wie sehr mich nach euch verlangt. Also das war eine Gemeinde, in meiner Bibel habe ich mal hingeschrieben, Paulus Lieblingsgemeinde, die sehr eng mit Paulus verbunden war und auch mit seinem Dienst. Es ist wirklich eine übernatürliche Verbundenheit, die nur in und durch Christus so auch möglich gewesen ist. Und diese Gemeinde, die hat Paulus nicht nur gegründet, das war ja die erste Gemeinde auf unserem europäischen Kontinent. Es war auch eine Gemeinde, die seinen Dienst sehr eng verfolgt hat. Wir haben gelesen, die Kathrin hat uns vorgelesen, Vers 19, sie beteten für den Dienst des Paulus, obwohl er im Gefängnis war. Im vierten Kapitel lesen wir davon, dass sie als Gemeinde den Dienst des Paulus unterstützt haben, also Gaben gegeben haben auch dafür. Und wir lesen mittendrin im Brief auch, dass sie einen Mitarbeiter von ihnen aus der Gemeinde, Epaphroditus, zu ihm geschickt hatten, um sich nach dem Wohlergehen des Paulus zu erkundigen. Der ist dann aus der Ecke von Griechenland nach Rom gereist. Heute kein Problem, 1:15, 1:20 fliegt das Flugzeug. Damals eine wochenlange Reise, die er auf sich genommen hat, um zu hören, wie es Paulus geht, weil das hat die Philipper interessiert. Und dann schreibt Paulus ihnen diesen Brief, und nachdem er die Grüße vorangestellt hat, startet er nicht damit, wie sie es vielleicht erwartet hätten, weil sie hätten sich ja interessiert, wie geht es dir überhaupt? Geht es dir gut in der Gefangenschaft? Hast du genug zu essen? Lassen sie dich ruhig schlafen? Hast du überhaupt ein Bett? Das wären ja die Fragen gewesen, auf diese Antworten gewünscht hätten. Aber Paulus berichtet, fängt an in Vers 12, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, viel mehr zur Förderung des Evangeliums sich ausgewirkt hat. Das heißt, die Antwort, die er gibt, ist, danke für eure Nachfrage, dem Evangelium, dem geht's gut. Das ist die Antwort in Kurzform, die Paulus gibt. Und es ist eine ungewöhnliche, unerwartete Antwort. Und ich denke, die Philipper hätten auch in der anderen Richtung gerne Antworten bekommen. Aber Paulus hat den Fokus, den er in seinem Dienst hat, in seinem Leben hatte, den hat er vorangestellt. Und Paulus schreibt ihm nicht nur, dass es dem Evangelium gut geht, er schreibt ihm auch, dass es vielleicht gerade deswegen gut geht, weil er da ist, wo er eben ist. Und die Kathrin hat es gesagt, er sitzt in Gefangenschaft, man geht davon aus, es war in Rom, es ging einige Jahre, wahrscheinlich war er zu der Zeit so 2 oder 3 Jahre schon dort in Gefangenschaft, im Hausarrest, ja gebunden, begrenzt auf seine räumlichen Möglichkeiten. Und was er unbedingt mit weitergeben wollte, mit dieser Freude in diesem Brief, ist, dass seine Hauptabsicht, sein Hauptanliegen, sein Herzensanliegen, das, was er weitergeben will, ist, dass diese Freude, dass er das den Philippern einfach nochmal deutlich macht, die Freude im und am Evangelium, dass das ganz neu ihnen vor Augen gestellt wird. Die Größe, die Schönheit, die Souveränität, die Herrlichkeit des himmlischen Vaters und seines über allen erhöhten Sohnes Jesus Christus. Das wollte er fördern, darin wollte er ermutigen, Darin wollte er stärken, darin wollte er sie aufrichten, darin wollte er sie voranbringen. Die Freude des in Christus, an Christus, trotz schwierigen Umständen. Ich denke, das passt so ein bisschen an unsere Zeit auch ganz gut rein. Viele sind so ein bisschen verzweifelt, wenn man die Nachrichten sich anschaut, was denn alles in der Welt so passiert. Wer meint denn hier alles das Sagen zu haben? Und manche haben auch Auswirkungen bei uns. Also wenn man abends nicht guckt, die Nachrichten, dann kann man es spätestens am nächsten Morgen an der Tankstelle feststellen, ob der Trump da wieder auf den Iran geschossen hat oder nicht. Es ist schon einiges, was uns auch Sorgen machen kann. Und gerade in so einer Zeit, in Schwierigkeiten, wo wir den Blick verlieren, wo uns einiges auch niederdrückt, da will uns dieser Brief diese Freude in und an Christus neu vor Augen stellen. Ich habe mal hier Folgendes gemacht, ich habe mal den ganzen Text, den die Katrin gelesen hat, einfach mal aufgelistet. Weil hier kann man etwas sehen, was man bei Paulus ganz oft sieht. Das ist so ein Textmittel, so ein Stilmittel, um Dinge zu unterstreichen. Ich habe ja gesagt, ein Aspekt ist die Förderung des Evangeliums, hat die Katrin uns vorgelesen, Vers 12 und im Vers 25, der Förderung ihrer Freude in ihrem Glauben. Also immer geht es darum, dieses Evangelium groß zu machen und die Freude daran. Und das packt er in diesem Text wie so eine Klammer. Und zwischendrin, und das ist so ein Stilmittel, was Paulus häufig verwendet, da schreibt er eigentlich den Kerngedanken des Wichtigsten auf. Das ist der Vers 18. Jedenfalls, das ist die Schlachterübersetzung übrigens, oder in jedem Fall wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Und ich werde mich auch weiterhin daran freuen. Darum geht es, das ist der Kerngedanke. Und diese Förderung, die versucht Paulus jetzt von zwei Seiten, diese Klammer zu schließen. Ich habe das versucht, nochmal so ein bisschen deutlich zu machen. Wir haben hier fünf Punkte. Ich glaube, nee, auf der Folie ist gar nicht mehr drauf, warum auch immer. Gucken, ob es auf dem nächsten kommt. Nee. Ich hatte hier oben die Ecke, hatte ich noch so einen Berg gemalt. Ist auch nicht schlimm, alles gut. Jan Niklas bleibt ganz entspannt. Genau. Ich hatte noch so einen Berg gemalt. Und der Berg hat eine Flanke hier, hat eine Flanke da und oben ist die Spitze. Und ich denke nicht gern so im Burger, Hamburger-Burger-Stil, die Klammer vorne, die Klammer hin. Ich denke immer gern der Vers 18 oben auf die Spitze. Und die eine Flanke, das ist vom Vers 12, wie wir uns der Sache nähern. Und das die andere Flanke ist, wie wir uns vom Ende her nähern. Und wenn wir das einfach mal so ein bisschen mitverfolgen, dann werden wir sehen, zwischen dem Punkt 3 und 4, da steht genau diese Bergspitze. Und in den ersten drei Punkten, da schaut Paulus zurück. Er blickt auf sein Leben, auf seine Erfahrung, auf das, was er erlebt hat im Glauben. Und in den Versen 4 und 5, da schaut er in seinem Leben nach vorne. Wir gehen jetzt diesen Text anhand dieser fünf Punkte durch. Ihr müsst euch nicht erschrecken, der erste Punkt ist sehr lange, nachher wird es ein bisschen kürzer. Ich habe immer die Verse nochmal drunter geschrieben, dass wir es auch vom Augen haben und dass wir es einfach nochmal mitlesen können und ich will einfach nur nochmal auf den Inhalt auch eingehen. Erster Punkt habe ich überschrieben, neue Gelegenheiten und unerwartete Reichweite. Und das alles wollen wir denken, wie auch die anderen vier Punkte auch, unter der Überschrift, die ich gesetzt habe. Förderung des Evangeliums durch eine entfesselnde Botschaft. Und darunter habe ich so als Merksatz nochmal drüber geschrieben, Blickrichtung ist gleich Fahrtrichtung. Wer kennt das? Hat das schon mal gehört? Wahrscheinlich niemand. Mir hat das mal ein Fahrlehrer gesagt, in der Fahrschule. Die sagen, wo du hinschaust, wo du hinfokussiert bist, dahin bewegst du dich. Das ist genau auch so. Ich kann mich so ein bisschen erinnern, wo ich hingefahren bin in der Fahrschule. Straße war rechts immer ein bisschen schmal. Blickrichtung ist die Fahrtrichtung. Und das ist genau die Idee, die auch dieser Text hat. Und ich glaube, wir können das Prinzip, können wir auf uns auch anwenden. Und das macht Paulus hier auch. Er sagt, ich bin jetzt im Gefängnis. Ist für mich eine neue Situation. 2 Jahre ist es her. Er ist durch viele große Ländereien gereist in der damaligen Zeit. Jetzt ist er sehr begrenzt, sehr beengt worden, ist gefangen worden. Aber durch dieses Gefesseltsein, durch das Begrenztsein, ist sein Dienst nicht zum Stehen gekommen. Das ist übrigens eine gute Botschaft. Botschafter kann man gefangen nehmen. Botschafter kann man in Fesseln legen. Die Botschaft selber, die kann man nicht gefangen nehmen, die kann man nicht fesseln. Und das ist auch das, was Paulus hier erlebt hat. Wie hätte es sonst geschehen können, dass die Botschaft von Jesus Christus in Rom, in der kaiserlichen Kaserne, im Prätorium, steht in der Lutherbibel drin, das sind so 9000 Soldaten gewesen, die zu dieser kaiserlichen Gruppe gehört haben. Wie hätte es geschehen sollen, dass dort die Botschaft von Jesus Christus bekannt geworden wäre, wenn nicht der Apostel gefangen genommen wäre? Keiner von den Soldaten wäre vermutlich zu einer Evangelisation gegangen und hätte gesagt, der Paulus spricht, komm doch mal, lass dich einladen lassen. Also kommt das Evangelium zu den Soldaten. Und es war nicht so, dass wir das Gefängnis uns vorstellen müssen, dass er da irgendwo eingesperrt gewesen ist, in einem tiefen Loch. Es war wohl eher so etwas wie ein Hausarrest. Und der Kaiser in Rom hatte das gemacht. Das war auch ein Machtsymbol der damaligen Zeit. Er hat einen Soldaten, jeden Tag wurde der an Paulus gekettet. Und damit hat der Kaiser die Macht demonstriert, die er hatte, dass er sagen, dein Leben geht nur so weit, wie meine Kette an meinem Soldaten reicht. Das heißt, dieses Machtsymbol, das hat der Kaiser jeden Tag dem Paulus neu vor Augen geführt. Aber diese Verbindung mit dem Soldaten, die haben auch dem Soldaten die Freiheit genommen, einfach mal wegzugehen. Sie mussten das Leben des Paulus begleiten. Und wie sah das Leben des Paulus dort aus in so einer Gefangenschaft? Wir können in der Apostelgeschichte, möchte ich uns einen Vers lesen, da haben wir so einen kleinen Einblick, Apostelgeschichte 28, dort lesen wir von Paulus, Paulus nahm alle auf, die zu ihm kamen, und er verkündigt das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und völlig ungehindert. Und in dieser Situation hat der Soldat daneben gesessen, mit der Kette dazwischen, und hat alles mitgehört. Und das ist eine Situation, dass diese Begrenztheit, die durch die Kette, durch die Gefangenschaft gegeben gewesen ist, trotzdem dem Evangelium eine große Möglichkeit in der Außenwirkung gegeben hat. Das hat komplett nach außen gestrahlt. Das ist nach außen gegangen. Wir haben vorgelesen, und wir sehen es ja auch hier im Vers 13, dass durch diese Ketten, durch das Symbol der Machtdemonstration des Kaisers, Paulus im ganzen Prätorium bekannt gemacht worden war. Er war Tagesgespräch. Er hätte dort in der Zeitung gestanden. Er hat gesagt, hier, da haben wir einen eingesperrt und der trägt die Ketten. Und Paulus sagt, ich trage die Ketten nicht, weil du, Kaiser, das willst. Ich trage die Ketten um Jesu Christi willen. Er hat das Symbol umgekehrt. Aber in dieser Verbundenheit und durch die Predigten und durch die Briefe, die Paulus geschrieben hat, waren die Soldaten, die jeden Tag an dem gefesselt waren, und ich habe einem Ausleger mal gelesen, das wurde mal ausgerechnet, waren vielleicht so 14.000 Soldaten über die 15 Jahre, die das erlebt haben, hat er ein großes Missionsfeld bekommen. Und die haben nicht nur die Predigt gehört, die haben auch gesehen, wie der Paulus gelebt hat in der Gefangenschaft. Es ist sehr leicht, 35 Minuten hier vorne einen guten Eindruck zu erwecken, aber es ist ungleich schwerer, das die ganze Woche auch in schwierigen Situationen weiterzugeben. Das, was wir Christen gerne aussagen, was wir weitergeben, was wir predigen, dass wir das auch authentisch auch leben. Und Paulus hat das gemacht. Und weil Paulus das gemacht hat und weil die Situation so gewesen ist, eigentlich von außen sehr begrenzt, hat es aber eine riesen Außenwirkung gehabt. Es ist im ganzen Prätorium bekannt geworden, bei 9000 Leuten und darüber hinaus. Und wenn wir den Philipperbrief bis ans Ende lesen, wo Paulus die Grüße weitergibt, dann grüßt er von sich und es grüßen auch alle Heiligen, besonders die aus dem Hause des Kaisers. Also da sind Menschen gläubig geworden in dieser Situation. Paulus war begrenzt, Paulus waren viele Freiheiten genommen, aber sein Dienst war nicht begrenzt gewesen. Das ist oft auch ein Punkt, wo wir mal über unser Leben nachdenken können. In welcher Lebenssituation befinden wir uns eigentlich? Haben wir alle Möglichkeiten, die wir haben? Wir denken oft, wir sind dann gut fürs Evangelium einsetzbar, wenn wir gute Umstände haben, wenn wir zeitlich Möglichkeiten haben, wenn wir Fähigkeiten haben. Aber vielleicht ist es gerade so, dass der Geist Gottes dich ganz besonders gebraucht, wenn du Einschränkungen erfährst, wenn du Begrenzungen erfährst, wenn du vielleicht gesundheitlich eingeschränkt bist, wenn das Alter dir die Kräfte genommen hat. Wenn du vielleicht wenige Möglichkeiten hast, was Kraft angeht, irgendwo in der Gemeinde auch einen Dienst zu tun, was Geld angeht, was Gastfreundschaft angeht, vielleicht die einfach anzubieten. Es sind vielleicht auch die zeitlichen Möglichkeiten, die uns der Beruf, der uns sehr fesselt oder von dem wir uns haben sehr fesseln lassen. Es ist vielleicht die Pflege, die Sorge um Angehörige oder es ist vielleicht, weil wir eine junge Familie haben und kleine Kinder einfach sehr viel Zeit auch in Anspruch nehmen. Aber vielleicht ist genau das der Rahmen, in den wir gesteckt sind, wo Gott uns zur Förderung des Evangeliums hingestellt hat. Dass wir genau an dieser Stelle, dass wir da unseren Dienst auch treu tun und von dieser Freude im und am Evangelium auch wirklich in aller Freimütigkeit weitergeben. Wie gesagt, bei uns ist es oft genau anders. Wir denken, wenn unsere Umstände gut sind, wenn sie tauglich sind, dann können wir etwas im Reich Gottes tun. Aber die Wahrheit ist, und das Beispiel von Paulus, was wir hier lesen, ist halt genau das Gegenteil. Er will uns darin, ja, er will uns fördern, das ist die Klammer. Er will uns ermutigen, er will uns stärken, er will uns weiterbringen und er will uns immer wieder auch neu daran erinnern, dass nicht unsere Umstände die Ursache dafür sind, dass die Botschaft von Christus gehört wird in dieser Welt. Es ist ganz alleine die frohe Botschaft, das Wort von Jesus Christus, des lebendigen Gottes, das beim Zuhörer verfängt. Es sind nicht wir, es sind nicht unsere Umstände, es ist das lebendige Wort des lebendigen Gottes, was ins Herz dringt, was dort Wurzeln schlagen kann und wo auch Frucht entstehen kann. Ein zweiter Punkt. Mutige Nachahmer tragen das Evangelium weiter. Hat uns die Katrin auch schon gesagt, es ist auch so in der neuen Neues Leben Übersetzung sehr gut durchgekommen. Andere sind in den Dienst hineingegangen. Und für das Evangelium, für die frohe Botschaft einzustehen, braucht es Mut. Das galt vielleicht im Jahr 51, 52, wo der Philipperbrief geschrieben worden ist, aber ich glaube, es gilt 2026 noch ganz genauso. Wir erkennen das hier vielleicht im beschaulichen Dilltag oder wir drüben im Ulmtag nicht so sehr, was das für eine Ermutigung, was für ein stärkendes Wort das ist. Gott sei Dank, möchte ich sagen. Aber wir kennen halt Hohn, Spott, Verfolgung oder persönliche Nachteile wegen unseres Glaubens nicht so wirklich. Das ist weit weg von uns. Und weil das so weit weg ist, deswegen sehen wir vielleicht einfach nicht, oder haben wir nicht den Blick dafür, welche starke Ermutigung dieser eine Vers sein kann, über den wir so schnell drüber hinweglesen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, die hat ein Pastor Chang erzählt. Pastor Chang war ein Gemeindevorsteher einer Untergrundkirche in China. Das habe ich auf einer Missionskonferenz, hat er dieses Zeugnis gegeben. Das war ein sehr kleiner Mann, vielleicht 1,60 Meter, 1,65 Meter groß. Und er hat es dort gesagt, war Gemeindeleiter, Vorsteher einer Untergrundkirche, ist wegen dieses Vorsteheramtes einkassiert worden von der Kommunistischen Partei, ist in Straflager gesetzt worden und man hat ihn auch versucht, da wegen seines Glaubens zu demütigen. Und zwar maximal zu demütigen. Man hat ihm die unterste Aufgabe gegeben, die in so einem Straflager möglich ist. Er hatte die Aufgabe bekommen, die Latrine, das Plumpsklo, zu reinigen. Und damit das auch richtig wirkt, durfte er das barfuß machen, ohne Schutzausrüstung. Und er durfte in dieses Loch, in diese Latrine hineinsteigen und er hat das mit den Händen leerschöpfen müssen. Es war die unwürdigste Aufgabe, die man diesem Straflager bekommen kann. Es war ein elendiger Gestank, es war bestialisch, es war nicht auszuhalten, so berichtet er. Und dann schreibt Pastor Chang, und ich genoss diese Zeit. Ich genoss diese Zeit dort in der Einsamkeit, da wollte keiner hingehen, weil so gestunken hat. Ich genoss diese Zeit in der Einsamkeit in vollen Zügen. Ich konnte dort laut geistliche Lieder singen. Ich konnte Bibelverse aufsagen. Ich konnte laut beten für meine Mitgefangenen, für meine Gemeinde und für mich. Und dieses starke Lebenszeugnis, was er gegeben hat, oder auch was wir von Paulus lesen, dort, weil er in der Gefangenschaft im Gefängnis ja Ähnliches erlebt hat, die haben oft eine sehr große Bedeutung für das Umfeld. Pastor Chang hat weiter berichtet und hat gesagt, wie auch immer das möglich war, meine Gemeinde hat davon erfahren, wie es mir im Straflager ergangen ist und dass ich weiter zu meinem Glauben gestanden bin. Und das hat, so haben sie später ihm erzählt, wie er wieder frei war, das hat andere Männer ermutigt, in dieses Vorsteheramt wieder hineinzugehen. Und ein Mann hat sich bereit erklärt und hat dieses Vorsteheramt an seiner Stelle dort in dieser Gemeinde aufgenommen. Und es hat keine 5 Monate gedauert, da war er im Straflager. Und dann ging es genauso weiter. Und dann ist wieder ein Mann aufgestanden und hat gesagt, ich nehme das Vorsteheramt wieder an. Und auch er hat ein paar Monate nur und ging wieder ins Straflager. Und so ging es immer weiter. Und der Pastor Chang, der hat ganz ehrlich berichtet, hat gesagt, es war keineswegs so, dass in meiner Gemeinde alle Männer mit Hurra bereit waren, diesen Dienst zu tun. So war es nicht. Aber es war immer so, dass einige Männer bereit waren, das zu tun. Also einige weniger, aber es waren immer welche bereit, in diesen Dienst zu gehen. Was waren das für Männer? Das waren Männer, die den Reichtum, die Schönheit, die Strahlkraft des Evangeliums ganz neu in ihr Herz bekommen haben. Diesen Blick dafür. Diese Freude, die sich ausgebreitet hat. Das ist diese Blickrichtung, die diese Männer da gekriegt haben. Und diese Blickrichtung, dieses Fokussiertsein auf diesen Jesus Christus hin, die haben es möglich gemacht, dass sie bereit waren, diesen Vorsteherdienst in dieser Gemeinde anzunehmen, obwohl sie ganz genau wussten, wo das hinführt. Sie wollten diesen wunderbaren Schatz der frohen Botschaft der Gemeinde weiter bekannt machen, wollten das weitergeben, wollten das unterstützen, wollten zur Erbauung, zur Förderung beitragen, auch wenn es für sie Nachteile nach sich ziehen würde. Und das war die Fahrtrichtung. Weil sie diese Fokussierung hatten, waren diese Männer bereit, diesen Dienst zu tun. Die waren ermutigt und dadurch kühner geworden. Und das ist, was Paulus hier versucht. Er schreibt das an die Geschwister, er schaut ja zurück und sagt, weil ich im Gefängnis bin und nicht mehr durch die Länder ziehen kann, haben sich andere dadurch ermutigt und sie haben diesen Dienst getan. Und das breitet sich einfach aus, dass diese Freude vom Evangelium einfach weitergetragen wird. Wo treten wir für das Evangelium ein? Wo sind wir bereit, treu an unserem Platz zu stehen, in der Nachfolge zu bleiben? Vielleicht sogar da, wo wir uns auch Nachteile mal treffen können. Wie ist das in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Kindergarten oder wo immer wir uns bewegen? Ein dritter Punkt, die richtige Botschaft, sei es aus guten wie aus schlechten Motiven heraus. Hier haben wir den dritten Aspekt. Paulus schaut ja nach hinten und den dritten Aspekt, den führt er ihn auch wieder vor Augen, um das einfach nochmal zu stärken, diesen Blick auf diese Freude hin. Sagt, mir ist das komplett egal, aus welcher Motivation Menschen das Evangelium sagen. Hauptsache, die Botschaft wird gesagt. Und wenn wir den Text lesen, ist das schon ein bisschen verwunderlich. Ich habe das hier mal so ein bisschen farblich gekennzeichnet. Paulus beschreibt ja 2 Personengruppen, die an der Ausbreitung des Evangeliums gearbeitet haben. Und Paulus, das wirklich voranstellen, unterscheidet sehr wohl, ob jemand das Evangelium unverfälscht weitergibt. Das befürwortet er immer, das macht er hier. Und er unterscheidet, ob das Evangelium verfälscht wird. Dann ist ein sehr harter Gegner auch davon. Und das können wir zum Beispiel im 3. Kapitel im Philipperbrief auch lesen. Aber hier wird auf eine unverfälschte Art und Weise das Evangelium weitergegeben, aber aus unterschiedlicher Motivation heraus. Alles, was ich mal so rot eingefärbt habe, die Verkündiger machen das aus Neid, aus Streitsucht, aus Selbstsucht. Und das, um ihm im Gefängnis irgendwie das Leben noch schwieriger zu machen. Ihm noch Last auf die Seele zu legen. Und die blaue Gruppe, die machen das aus einer guten Gesinnung heraus, in der richtigen Haltung, weil sie wissen, dass Paulus zur Verteidigung des Evangeliums hier im Gefängnis sitze und dazu auch bestimmt bin. Warum gibt es Menschen wie diese rote Gruppe, die schlechte Motive haben, um ihm das Leben in der Gefangenschaft noch schwieriger machen wollen? Das ist ja schon irgendwie eine komische Frage. Vielleicht war ihr Antrieb oder vermutlich war der Antrieb Neid, Streitsucht, Selbstsucht oder sich selbst groß zu machen. So, dass sie Paulus die Haft noch erschweren wollten. So wie er es ja selbst schreibt, ihm war es ja eine Last auch gewesen. Und vielleicht denken wir auch schnell, das hat mit uns heute überhaupt nichts zu tun. Wir machen das nicht. Aber vielleicht ist das auch genau anders. Ist es nicht bei uns doch auch so, dass wir selbst darauf sehr bedacht sind, wie wir dargestellt sind, wie wir von anderen gesehen werden, welche Sicht von außen auf uns die Menschen haben? dass das auch gesehen wird, was gesehen werden soll, und das verborgen ist, was verborgen werden soll. Wir sind doch sehr um unsere Ehre, um unsere Anerkennung, um unser Ansehen bemüht. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat mal gesagt, den hat es jahrelang schwer genagt, wenn der Prediger, der die Woche dran war, 150 Klicks bekommen hat und er immer nur 60. Das ist genau das, was da gemeint ist. Wir neiden das. Und Paulus sagt, das ist mir komplett egal. Das tangiert mich gar nicht. Hauptsache, das Evangelium wird verkündet. Hauptsache, das Evangelium wird verkündet. Es geht hier in allererster Linie geht's darum, dass die frohe Botschaft, die Sache Gottes weitergegeben wird. Es geht um seine Ehre, es geht um seinen Plan. Und das ist Paulus egal. Er sagt, das juckt mich nicht. Das ist cool und ist groß, wenn man das so sagen kann. Hauptsache, die Botschaft von Jesus läuft durchs Land. Das macht viel aus, hat sehr viel ausgemacht hier. Das zeigt aber auch die Blickrichtung, die Paulus hier hat. Er schaut nicht so sehr auf seine Situation, obwohl er hier schon sagt, es macht ihm Bedrängnis, es macht es ihm schwer. Er sagt, wichtig ist, dass die Botschaft weitergeht. Gut, wenn das Evangelium läuft. Wenn in jedem Falle und auf jede Weise Christus verkündet wird. Was tut es? Schön, wenn wir das auch sagen könnten, wenn wir manchmal uns sehen, dass wir in der Anerkennung zu anderen vielleicht ein bisschen hinten anstehen. Vierter Punkt, wir sind über die Bergspitze drüber, gehen jetzt von der anderen Seite hoch, jetzt schaut Paulus nach vorne. Nicht auf das, was er alles erlebt hat, was hinter ihm gelegen hat, sondern er schaut jetzt nach vorne. Und hingegebener Dienst, damit Christus an dem Leben von Paulus groß gemacht werde. Und er spricht in diesem Vers 19, spricht er die Fürbitte der Gemeinde in Philippi an. Ihre Gebete, also die Gebete einer kleinen Gruppe, vergleichsweise kleinen Gruppe, von Männern und Frauen dort in Griechenland, in der Ecke von Griechenland, die hält Paulus für ausreichend, dass er in der Verbindung mit dem Beistand des Geistes Jesu Christi seine Situation verändern kann. Paulus war ja in einer Notlage. Er hatte sich ja nicht ausgesucht, ins Gefängnis zu gehen. Er war ja eigentlich Reiseprediger und wollte nicht Briefe schreiben im Gefängnis. Er lag in Ketten. Er war in Gefangenschaft. Und in dieser Notlage, in dieser schwierigen Situation, vertraute er sich dieser Fürbitte der Geschwister und dem Beistand des Geistes Jesu Christi an, also diesem Tröster, diesem Beistand, diesem Ratgeber, diesem Anwalt, den wir in Form des Heiligen Geistes in unserem Leben auch in Begleitung haben. Und das sieht Paulus immer in dieser Verbundenheit. Er hat ein Und dazwischen gesetzt, das habe ich unterstrichen. Und das ist für uns auch vielleicht manchmal eine Erleichterung. Es macht eben nicht die Menge der Gebete, die wir sprechen, macht aus, ob sie erhört werden. Es sind die Gebete der Fürbitte, und es ist der Geist Gottes, wenn das zusammenwirkt, dann verändern sich Situationen. Das bedeutet nicht, dass sich Situationen immer verändern. Das bedeutet aber, dass wir in Situationen verändert werden. Wie ist das mit dieser Fürbitte zum Beispiel in unseren Gemeinden, in unserem Alltag? Wird diese übernatürliche Verbundenheit, die Paulus ja am Anfang hatte ich es ja versucht zu erklären so ein bisschen oder aufzuzeigen, die Paulus mit dieser Gemeinde gehabt hatte, dass das in unseren Gemeinden auch sichtbar wird, dass wir Anteil nehmen, mittragen am Leben der anderen? Wie wichtig, wie wertvoll ist dieser Dienst und wie wird das oft unterschätzt? Fürbitte ist aus meiner Sicht etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Es ist ein echtes Mittragen. Und wenn wir in eine schwierige Lebenssituation kommen, dann berichten ganz viele Menschen, dass sie diese Fürbitte besonders auch wahrgenommen haben, dass sie das gemerkt haben in ihrem Leben, dass das deutlich geworden ist. Es ist sehr schön, wenn ein Nachbar, wenn es irgendwie eine Geschichte, eine Krankheitssituation der Familie gibt, die Mutter wird krank, muss ins Krankenhaus, wenn die das Abendessen kochen und bringen es einem vorbei, das ist eine super Sache. Aber wenn wir Geschwister haben, die Fürbitte für uns tun, das ist ungleich mehr. Fürbitte heißt, dass mein Anliegen von den Geschwistern vor den Thron Gottes gebracht werden. Das sollten wir nicht unterschätzen. Ich habe es versucht, hier nochmal so ein bisschen gegenüberzustellen mit der neuen Genfer Übersetzung. Die macht es vielleicht auch ein bisschen deutlich. Wir lesen dort, neue Genfer Übersetzung, wenn ihr die mal nebeneinander geht, die sind ja immer ein bisschen länger, Neues Leben übrigens auch, weil die schon den Text so ein bisschen auch erklären, auslegen und es damit für uns auch ein bisschen verständlicher machen. Das ist die rechte Spalte. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder ob ich sterbe. Es ging Paulus darum, dass er in dieser Fürbitte getragen wird, dass sein Dienst Frucht bringt, dass das Evangelium keinen Schaden nimmt, dass das Evangelium am Ende gut dasteht. Das bedeutet diese Fürbitte in Verbundenheit mit dem Geist Gottes. Und das Herzensanliegen, das wird in diesen neuen Übersetzungen, Neues Leben hat das sehr gut hervorgearbeitet, oder auch die neue Genfer, wird das nochmal deutlich, dass Paulus sagt, dass egal wie die Situation ist, dass so wie ich mich verhalten kann, dass es so ist, dass der Geist Gottes nicht beschädigt wird, dass das Ansehen des Herrn Jesus keinen Schaden nimmt, dass diese überstrahlende Herrlichkeit, dass die einfach durchgemacht wird, dass er durchgetragen wird, dass er groß gemacht wird in allem. Blickrichtung ist gleich Fahrtrichtung. Die richtige Ausrichtung bestimmt auch hier seine Haltung in dieser Sache. Und Paulus war mit jeder Faser seines Körpers, seines Lebens, weil auf diesen Jesus ausgerichtet. Es ging ihm im Leben und im Sterben darum, dass das Gewinn wird für ihn. Dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, egal was mit mir geschieht. Für Paulus war das vom Ausgang her unabhängig. Ob er das überlebt, das wusste er nicht. Vieles deutet darauf hin, dass er das so sieht, dass er da den weiter dienen kann oder ob er da stirbt. Aber egal wie es ist in seinem Leben, dass alles, was er tut, alles, was er lebt und wie er die Dinge auch lebt, dass Jesus verherrlicht wird und groß gemacht wird. Was ist unser Sinn in unserem Leben? Welche Ausrichtung folgen wir? Ist uns das wichtig, dass in unserem Leben, in unserem Tun, in unserem Denken, in unserem Reden, dass Christus da verherrlicht wird daran, dass wir ihm keinen Schaden zufügen? Ich frage mich das manchmal schon. Wie ist das in unserem Leben und welche Sehnsucht haben wir, auch in diese Gemeinschaft mit diesem Herrn zu kommen? Ich habe eben mit jemand gesprochen, über jemand, der mir sehr nahe steht, der 85 Jahre alt ist, wo ich dann auch merke, dass es, wie sehr man am Leben hängt und wie auf der anderen Seite die Kraft einfach weniger wird. Welche Sehnsucht hat man auch, auf dieses Ziel Jesus Christus hinzugehen, was man diesem Paulus aus jedem Knopf strotzt das hervor, was man ihm abnehmen kann. Dass er sagt, ich strecke mich aus, dahin zu gehen. Und wie ich hier mein Leben gebe, es soll dir herrlich werden. Wie sind wir ausgerichtet auf diesen Jesus Christus hin? Es hat mal jemand verglichen, hat gesagt, die Sehnsucht zum Vater hin, die soll so sein wie jemand, der frisch vergibt ist. Eine Person, die weiter weg wohnt. Dass wir genau diese Sehnsucht in unserem Herzen tragen. Dass diese persönliche Begegnung mit dieser Person, dass das das Oberste ist. Dass wir da hinwollen. Und dann fragen wir nicht, wenn Samstagabend ist, dass wir erst noch die Sportschau gucken müssen oder ob es da auch was zum Abendessen gibt, dann wollen wir einfach nur noch dahin. Dass wir diese Sehnsucht haben und dass uns die Umstände eigentlich egal sind. Also dass wir diese Fahrtrichtung, dass wir auch bereit sind, die wirklich zu gehen. Darum soll es gehen. Damit Christus in unserem Leben groß gemacht wird, egal wie unser Leben verläuft. Der letzte Punkt, zweifache Freude, damit die Förderung der Geschwister und dabei die Förderung der Geschwister auch im Blick. In diesen abschließenden 5 Versen, die wir hier nochmal haben, da entfaltet Paulus jetzt 2 Blickrichtungen. Daran wird auch seine doppelte Staatsbürgerschaft wird dann immer sichtbar, die auch im Philipperbrief, aber auch in anderen Briefen deutlich wird. Mit einem Bein steht er hier in dieser Welt und mit dem anderen Bein steht er schon in dieser Welt, wo wir alle hinwollen, in der Herrlichkeit beim Vater. Und es zeigt, wie er es hier auch beschreibt, wie das an ihm zieht. Der sagt, ich würde ja eigentlich dahin gehen, ich bin von beidem bedrängt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Es ist eine schwierige Entscheidung für mein Leben zwischen diesen Möglichkeiten. Bleibe ich hier oder würde ich gern zum Vater gehen? Er würde gern aufbrechen, so lesen wir es in Vers 23. Er würde gern diesen Christus, diese Gemeinschaft, diese persönliche Begegnung, diese Zeit würde er gerne oder dieses Ziel würde er gerne erreichen. Und zum anderen würde er am Leben bleiben, um den Philippern weiterhin auch im Dienst an der Seite stehen zu können, sie weiter zu fördern in ihrer Freude am Glauben, Vers 25. Und Paulus wird von beiden Sachen bedrängt. Und so kennen wir es vielleicht manchmal auch. Vorher in dem Abschnitt hat er eigentlich noch gesagt, es ist doch eigentlich ein Gewinn, wenn ich das Ziel erreichen darf. Und an dieser Stelle sagt er, ich sehe den Gewinn, aber ich bin auch bereit, in dieser Welt zu bleiben. Das heißt für ihn, in der Gefangenschaft zu verbleiben, um weiter diesen Dienst zu tun. Es ist nötiger, Vers 24er, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. So sagt er das. Und wieder denkt Paulus nicht an seine Bequemlichkeit, nicht an seine aktuelle Situation, an die Gefangenschaft, an die Kette, die er irgendwie an der Hand oder am Fuß auch getragen hat. Er denkt an das Volk Gottes, er denkt an die Geschwister, an die Gemeinde in Philippi. Und im Vertrauen darauf, dass der himmlische Vater über allem steht und dass er auf dieser Erde noch Aufgaben hat, der Unterweisung, der Tröstung, der Ermutigung, der Förderung des Evangeliums, was ihm großes Anliegen ist, scheint Paulus sehr sicher zu sein, dass er auf dieser Erde verbleiben möchte. Das, was er eigentlich für den ganzen Abschnitt sagt, wenn es dem Evangelium gut geht, dann geht es auch Paulus gut. Das ist die Botschaft, die darüber steht. Förderung des Evangeliums durch diese entfesselnde Botschaft. Die Freude am Evangelium groß zu machen. Das ist der Gedanke, den Paulus hier uns weitergeben wollte. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken für das Leben des Paulus und den Dienst des Paulus, von dem wir heute noch profitieren dürfen. Diese Texte sind vor fast 2000 Jahren geschrieben worden. Du hast sie geschrieben, du hast sie eingegeben. Wir sind durch dich autorisiert. Hab herzlich Dank, dass sie ein lebendiges Wort darstellen, ein kraftvolles Wort, was auch ins Jahr 2026 hineinträgt, was in unser Leben auch sprechen möchte. Dass wir diese Freude im und am Evangelium auch in unserem Leben einfach weitergeben, dass wir da selbst auch von profitieren, dass wir das in unserem Leben auch wahrnehmen können, aber auch, dass wir es weitergeben können. Hab herzlich Dank, dass wir sehen, dass du überall in Lebenssituationen drüber steckst, auch wenn uns die Sorgen, die Ängste, die Schwierigkeiten, die Krankheiten, all das, was unser Leben bedrängt, uns förmlich überrollen möchte. Du stehst darüber. Du hast alles in der Hand, du hast alles in deiner Kontrolle. Wir wollen dir danken für dieses Zeugnis, was wir auch in diesem Text einfach mitnehmen können, was der Paulus uns immer wieder weitergibt, so als Vorbild. Und er sagt an vielen Stellen auch, dass wir seinem Vorbild nachfolgen sollen, so wie er dem Vorbild Jesu Christi gefolgt ist. Wir wollen dich von Herzen bitten, dass wir das auch tun können, dass du uns auch Weisheit schenkst, dass wir unser Leben ehrlich reflektieren, dass wir uns überlegen, wo unsere Blickrichtung auch hingeht, was bei uns im Leben auch Gewicht bekommt, wem wir Zeit, Aufmerksamkeit, Kraft schenken, wo wir uns investieren. Und wollen dich bitten, dass da, wo Korrektur notwendig ist, dass wir das auch zulassen. Dass du uns diese Hinweise gibst, dass du es uns deutlich machst, dass wir ehrlich werden. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du uns formen kannst und dass du uns formen willst. Und dass du Geduld mit unserem Leben hast, weil du ein gnädiger Herr Jesus bist. Hab ganz herzlich Dank dafür. Amen.